Aber wenn diese inneren Impulse, die dich in eine Richtung im Leben lenken wollen, konstant bleiben und dir immer zu dem Gleichen raten, egal was im Außen passiert, dann ist meine Erfahrung, dann kannst du darauf vertrauen, dass dein Herz schon weiß, wohin es geht.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Jede positive Veränderung, die wir im Leben bewirken möchten, beginnt in uns selbst. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger. Ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und spreche heute mit dem Wiener Mediziner Dr. Wolf-Dieter Nagel darüber, wie wir Herz und Verstand in Einklang bringen und damit unsere Zukunft nach unseren Wünschen gestalten können. Und wir starten auch sofort. Davor habe ich aber noch eine kurze Werbeinformation für Sie. Auf mich und mein Bauchgefühl zu vertrauen, war mir immer schon sehr wichtig. Das tue ich nicht nur im Alltag bei wichtigen Entscheidungen, sondern auch bei meiner Ernährung. Mit den vielfältigen Pflanzendrinks von Joya fällt mir das sehr leicht. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass Joya eine österreichische Marke ist, die viel Wert auf nachhaltige und regionale Produktion legt. Aber am Ende muss man sagen, ist es doch der Geschmack, der entscheidet. Und der hat mich bei Joya bisher immer überzeugt. Ich mag besonders den Joya Mandel Proteintrink, am liebsten am Nachmittag in meinem Cappuccino. Das ist für mich im gerade ziemlich anstrengenden Berufsalltag dann ein echter Genussmoment, eine echte Wohlfühlpause. Ganz genau, und ich finde, diese Pausen sollten wir uns alle öfter gönnen. Und zwar gerade dann, wenn wir meinen, eigentlich gar keine Zeit dafür zu haben. Manchmal spielt uns dabei aber auch unser Gehirn einen Streich, das uns einfach nicht zur Ruhe kommen lässt, und abschalten fällt dann schwer. Ja, und vielleicht liegen wir dann sogar nachts wach, haben den Kopf voller Gedanken und es kommen Sorgen und Ängste hinzu, die uns am Weiterschlafen hindern und dann auch noch untertags das Leben schwer machen. Wie wir aus diesem belastenden Kreislauf ausbrechen und unseren Geist befreien können, das weiß unser heutiger Gast. Ganz herzlich willkommen, Dr. Wolf-Dieter Nagel.
Hallo, danke für die Einladung.
Denke, was dein Herz fühlt, so hieß dein Buch. Das ist, glaube ich, im Februar 2021 erschienen. Und eigentlich will ich dich seitdem in unseren Podcast einladen. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich glaube aber, wir haben eh vorhin schon gesprochen, ich war vielleicht damals auch noch gar nicht so weit, mich auf dieses doch so komplexe und spannende Thema einzulassen. Ich stelle dich vielleicht noch ein bisschen genauer vor. Du bist Arzt für Allgemeinmedizin. Ich habe vorher gesagt Ganzheitsmediziner, aber da hast du mir gleich mal widersprochen. Warum?
Ja, da habe ich insofern widersprochen, weil, also ich glaube, den Anspruch zu haben, ganzheitlich zu arbeiten, kann wahrscheinlich niemand für sich verbuchen, weil wir Menschen so unglaublich komplexe Wesen sind, dass wir, und wir haben natürlich nur eine begrenzte Zeit, uns mit Themen zu beschäftigen. Ich glaube, es gibt drei wesentliche Säulen, auf denen unsere Gesundheit auch beruht. Das ist unser Geist, das ist die Ernährung und körperliche Bewegung. Und ich denke mir, ich habe mich hauptsächlich auf den Geist spezialisiert, natürlich auf den Körper auch als Mediziner, das ist ganz klar. Aber ich glaube auch, dass ernährungstechnisch sehr viel zu holen ist in unserem Leben, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, was aber jetzt nicht so mein Steckenpferd ist. Und darum hänge ich mir das Schild Ganzheitsmediziner nicht so gern um. Ich erlebe mich eher so als Brückenschläger, würde ich mal sagen, zwischen Psychologie und Medizin, zwischen Körper und Geist, das ist so mein Background.
Und ich glaube, so ein bisschen spirituelle Ansätze kommen auch dazu. Ich habe dein Buch jetzt eben sehr genau gelesen, Denke, was dein Herz fühlt. Eine Neuauflage erscheint jetzt dann im Jänner, ich glaube ab 20. Jänner dieses Jahres, also des kommenden Jahres, ebenfalls im Kneipp Verlag. Und das aktualisierte Buch wird dann heißen Befreie deinen Geist. Mhm. Genau, und genau darum geht es auch in dieser Folge. Darüber wollen wir sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal da bei der Basis an. Was ist das überhaupt, unser Geist?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also unser Geist, zumindest so wie ich es definiere, und ich habe da eine recht, man kann sagen, neurobiologische Betrachtungsweise. Man kann sagen, der Geist ist das, was unser Gehirn tut. Das heißt, alle Informationen, die unser Gehirn jetzt gerade verarbeitet, bildet in der Gesamtsumme den Geist. Und wir gehen davon aus, also es ist eine riesige Datenmenge, die da pro Sekunde verarbeitet wird. Und eigentlich nur ein ganz kleiner Teil kommt letztlich in unser Bewusstsein. Der meiste Teil wird unterbewusst verarbeitet und unbewusst. Über das werden wir vielleicht noch sprechen.
Auf jeden Fall.
Genau, ja. Aber der Geist setzt sich letztlich aus all diesen Informationen zusammen. Ja, und dann gibt's ja letztlich auch noch unser Bewusstsein, das auf diesen Geist schauen kann. Aus meiner Sicht ist es eben nicht dasselbe, oder das Bewusstsein hat für mich nicht unbedingt den gleichen Ursprung, also ist nicht unbedingt ein Teil des Geistes, aber da wird es dann eben spirituell oder philosophisch, über das werden wir vielleicht noch sprechen.
Auf jeden Fall, wir werden uns diese Begriffe auch noch genauer ansehen. Wenn man sich so wie du so intensiv mit dem Zusammenspiel von Körper, Geist und auch Seele beschäftigt, kommt man ja dann irgendwann um den Begriff Psychoneuroimmunologie nicht herum. Vielleicht magst du uns ganz kurz sagen, was das ist. Und ansprechen tue ich es vor allem jetzt, weil wir ja in der Erkältungs- und Grippezeit sind. Also gefühlt hat jeder gerade Husten, Schnupfen und so weiter. Und vielleicht, dass wir da auch schon ein bisschen erklären können, welche Rolle zum Beispiel die Psyche jetzt bei der Immunabwehr spielt.
Ja, also die Psychoneuroimmunologie, da hast du recht. Da, wenn man sich mit dem Zusammenspiel beschäftigt, dann kommt man auf das, weil das ein unglaublich spannendes Forschungsfeld ist.
Wo sehr neues noch. Ne?
Ein relativ neues, wo man wirklich versucht, dieses Zusammenwirken, genau, und die Psychoneuroimmunologie ist eben so ein spannendes Forschungsfeld, dass dieses Zusammenwirken vom Psycho- und Neurosystem, also dem Nervensystem, und die Interaktion mit dem Immunsystem untersucht. Und da gibt es heutzutage wirklich tolle Belege, die eindeutig zeigen, wie unsere Psyche über unsere Gedanken und Emotionen einerseits Stress erzeugen kann, andererseits aber auch positive Auswirkungen haben kann, und dass dieser Stress sich zum Beispiel sehr negativ auf unser Immunsystem, auf unsere Gesundheit auswirken kann. Mhm. Und da hat man ganz speziell gesehen, dass akuter Stress, das heißt wirklich ein hoher Stresspegel über viele Stunden oder Tage, unser Immunsystem aus der Balance bringt, zum Beispiel den angeborenen Teil unseres Immunsystems unterdrückt und somit zum Beispiel die virale Abwehr verringert ist. Aber auch Krebszellbekämpfung oder die Wundheilung, die wird auch deutlich verzögert dadurch. Und chronischer Stress auf der anderen Seite, sprich über viele Monate oder Jahre ein hoher Stresspegel, macht eine Verkippung des Immunsystems in die Gegenrichtung, kann man sagen, und da kommt es wieder zu anderen Folgen im Körper. Also Stress, akut und chronisch, hat unterschiedliche Auswirkungen auf das Immunsystem, und wir werden noch darüber reden, dem kann man auch beikommen mit Entspannungstechniken, mit Meditation und so weiter.
Genau, dazu vielleicht eine ganz banale Frage. Wenn ich jetzt einen Schnupfen oder eine Grippe erwische, heißt das, dass ich jetzt akuten Stress hatte, oder ist das eher die Folge davon, dass es einfach schon zu lang, also diesen chronischen Stress gab, oder kann man das nicht unterscheiden?
Naja, zunächst einmal muss man mal sagen, man ist vor einer Infektion nie wirklich gefeit, aber es gibt natürlich, wir können schon in uns eine optimale Balance schaffen, damit wir so lang wie möglich gesund bleiben. Aber du kennst vielleicht dieses Beispiel, und viele, vielleicht auch der Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen das, dass man oft so am ersten, zweiten Urlaubstag dann auf einmal krank wird.
Der Klassiker. Also ich wäre immer im Urlaub krank, sonst habe ich ja keine Zeit dazu.
Genau, und genau, wenn man dazu keine Zeit hat, und das ist irgendwie nervig und lästig, aber der Hintergrund ist spannend, weil wir ja, ich habe gesagt, dass wir durch diesen vermehrten Stress jenen Teil des Immunsystems unterdrücken, der Viren bekämpft. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass wir gerade vor dem Urlaub noch Dinge aufarbeiten wollen, damit wir dann im Urlaub eine Ruhe haben. Das heißt, der Stresspegel, der steigt sogar oft noch vor dem Urlaub. Mhm. Das heißt, damit steigen auch die Cortisolspiegel im Körper, und die unterdrücken diesen Teil des Immunsystems, der zum Beispiel Viren bekämpft. Jetzt kann es sein, dass wir uns eine Woche oder 10 Tage vor dem Urlaub mit irgendeinem Virus infizieren. Das Cortisol, das hohe durch den Stress, unterdrückt aber noch unser Immunsystem. Und dann, wenn wir in den Urlaub fahren und die Stresspegel sinken, dann beginnt das Immunsystem, diese Viren zu bekämpfen, und dann kommt es erst zu diesen Krankheitssymptomen wie erhöhte Temperatur, Fieber und so weiter. Mhm. Das heißt, sehr häufig sind eigentlich die Symptome, die wir haben, eine Folge unseres Immunsystems. Mhm. Also wir können die Aktivität des Immunsystems daran erkennen.
Ich glaube, sehr, sehr, sehr drastisch sieht man das manchmal auch bei Migräne. Die Anfälle kommen auch dann, wenn der Stress gerade nachlässt, oder? Oder ist häufig so? Kann man sich das ein bisschen auch so vorstellen?
Ja, wobei hier natürlich keine immunologischen oder wenig immunologische Hintergründe sind, sondern eher mit der Weite der Blutgefäße im Gehirn hat das zu tun. Aber da sehe ich schon auch, dass das manchmal gerade durch akuten Stress schon auch ausgelöst wird. Mhm. Und den Menschen aber sehr häufig, und da sind wir in der Psychoneuroimmunologie, sehr häufig dann den Menschen auch die Möglichkeit gibt, durch die Ruhephase, weil die Migräne sie in die Ruhe zwingt, diesen Stress wieder herunterzufahren. Also
genau.
Das ist vielleicht, oder ich erlebe das auch immer sehr wunderbar, dass unser Körper-Geist-System einfach unglaublich schlau ist.
Voll. Und das ist ja dann auch so, man wird gezwungen, durch eine Grippe oder durch eine Erkältung einmal, wie du sagst, Ruhe zu geben. Wie siehst du das mit den psychosomatischen Deutungen? Also wenn wir jetzt beim Schnupfen bleiben, dass man zum Beispiel jetzt die Nase von etwas voll hat.
Ja, ich persönlich sehe das ein bisschen kritisch, weil natürlich kennen wir das, wir können im Nachhinein dann sagen, ja klar hatte ich dieses und jenes Symptom, weil ich hatte schon die Nase voll, oder man sagt oft bei Nackenproblemen, jemand trägt eine Last auf den Schultern.
Oder mir liegt was im Magen.
Liegt was im Magen, aber natürlich eine Last auf den Schultern trägt wahrscheinlich jeder von uns. Und beim einen kommt's raus und beim anderen nicht. Was ich definitiv sagen kann ist und beobachten kann bei mir, aber auch bei meinen Freunden, Familienmitgliedern und auch Patienten, dass jeder Mensch so etwas hat wie eine Schwachstelle im Körper oder mehrere. Ja, beim einen ist es der Bewegungsapparat, wenn der psychische Belastung erlebt, dann bekommt er vielleicht Rückenschmerzen oder irgendwo Verspannungen. Ein anderer bekommt seine Migräneattacke, wie schon angesprochen, der andere einen Neurodermitis-Schub und so weiter. Und das heißt, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dieses und jenes psychische Problem macht eindeutig dieses und jenes körperliche Symptom. Das würde ich definitiv nicht behaupten. Ich glaube, dass wir viel komplexer sind, als dass diese einfachen Deutungen, die wir uns so gern wünschen, hier wirklich stimmen würden. Aber ich glaube, das sehen wir, dass Stress und negative Emotionen körperliche Symptome oder Probleme erzeugen können, die aber bei Menschen an unterschiedlichen Stellen sozusagen auftauchen.
Und umgekehrt gefragt, würde es dann Sinn machen, also angenommen, ich neige Magenproblemen oder zu Kopfschmerzen, dass man sagt, dass man da Rückschlüsse auf die Psyche quasi machen kann?
Ja, ich glaube, dass das bei jeder Erkrankung sinnvoll ist, dass wir uns die Frage stellen und das ganzheitlich betrachten, zu schauen, okay.
Warum habe ich gerade das, ne?
Genau, woher kommt das? Kann das mit meiner Ernährung zu tun haben, mit dem Stress, mit einer emotionalen Belastung oder mit einer genetischen Veranlagung, wo man dann vielleicht öfter mal irgendwas kontrollieren sollte und so weiter. Ich glaube, das muss man sich bei jedem Symptom, bei einem gewöhnlichen Schnupfen würde ich es mich jetzt nicht immer fragen. Man kann sich damit natürlich auch verrückt machen, ja. Aber prinzipiell, wenn man ein chronisches Problem hat, das immer wieder kommt, da lohnt es sich auf jeden Fall näher hinzuschauen.
Ja, oder zum Beispiel, wo man klassisch oft so sieht, Bluthochdruck, dass das eher Menschen sind, die dazu neigen, sich sehr aufzuregen oder so in die Richtung. Ich weiß, das ist gewagt, aber kann auch lohnend sein, oder? Da hinzuschauen.
Absolut, ja. Also auch gerade beim Blutdruck gibt es natürlich auch psychische Ursachen, ja, keine Frage.
Bleiben wir vielleicht noch einmal bei den Begrifflichkeiten. Den Geist hast du uns schon ein bisschen versucht auch zu erklären. Du hast auch das Unterbewusste oder das Unterbewusstsein angesprochen. Und in deinem Buch fand ich das sehr schön skizziert, dieses Eisbergmodell, das uns eigentlich 99% des Geistes gar nicht bewusst sind. Also wir wissen zu 99% nicht, was wir denken. Und das finde ich schon eine gewaltige Aussage.
Ja, weil also es kursieren immer wieder Zahlen, die Frage, wie seriös die Quellen sind, ja, wo man davon ausgeht, dass unser Gehirn 10 bis 11 Millionen Bits, also Informationseinheiten pro Sekunde verarbeitet und das Wachbewusstsein davon nur ungefähr 60 Bits. Wie man das ehrlich gesagt misst und hochrechnet, da habe ich jetzt keine so seriösen Quellen gefunden, aber es kursieren immer wieder Zahlen, oder zumindest was wir wissen, ist, dass der absolute Großteil unseres Geistes uns nicht bewusst ist. Und das ist natürlich ein Segen, dass unser Gehirn das unterbewusst verarbeiten kann, weil man kann sagen, für alles, was wir schon mal erlebt haben oder wo wir einen Automatismus haben, springt das Unterbewusstsein für uns ein, weil wir nur eine kleine Aufmerksamkeits- oder Bewusstseinskapazität haben. Und unser Gehirn neigt dazu, unsere Aufmerksamkeit immer auf Dinge zu lenken, die gerade neu sind, damit wir eben neue Erfahrungen sammeln können, neue Informationen. Und der Rest läuft automatisch und darum laufen wir so häufig unter Autopilot.
Ja, Autopilot bedeutet, dass wir automatisch Handlungen machen oder Gedanken denken, ohne dass es uns bewusst ist.
Ohne dass sie uns bewusst sind, genau.
Also das kann man sich so vorstellen. Ich glaube, du hast das im Buch so erklärt, wie das tägliche Duschen. Da brauche ich nicht mehr darüber nachdenken, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich gehe unter das Wasser, nachher trockne ich mich ab. Und macht das unser Körper, um das Gehirn zu entlasten, oder?
Genau, und das ist natürlich ein Segen, weil man sieht ja, wenn zum Beispiel Kinder, die gerade gehen lernen, wenn die das noch nicht automatisiert haben, wie viel Energie, wie viel Konzentration, wie viel Aufmerksamkeit es braucht, damit die nicht umfallen. Jetzt sind wir da, glaube ich, alle froh, die das Gehen schon gelernt haben, dass das automatisch geht und wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken können. Das heißt, das Unterbewusstsein ist natürlich ein unglaublicher Segen. Wir könnten ohne dem gar nicht leben. Ein Problem wird es dann, wenn wir uns Verhaltensmuster oder Gedankenmuster, Glaubenssätze oder andere Dinge, die uns eher belasten, ebenfalls automatisiert haben und die in unserem Unterbewusstsein ihr Unwesen treiben, aber unser Verhalten oder unsere Entscheidungen maßgeblich mitprägen, obwohl es uns eigentlich gar nicht bewusst ist.
Und wie kann uns das bewusst werden? Weil das ist ja eigentlich das Ziel, oder? Dass ich eigentlich immer weiß, was ich denke.
Oh, puh.
Oder wäre das ein viel zu hohes Ziel?
Das wäre vielleicht ein bisschen viel, weil wir so viel denken. Ein Ziel kann zum Beispiel sein, auch dieses ständige Gedankengrübeln ein bisschen auch zu verringern. Mhm. Aber es geht vor allem darum, wenn wir merken, dass wir immer wieder auf die gleichen Probleme stoßen oder immer wieder in die gleichen Konflikte kommen, uns dieser unterbewussten Muster bewusst zu werden. Und da kann uns zum Beispiel gerade die Meditation so helfen, weil wenn wir den Blick nach innen wenden und beginnen, unseren Geist zu untersuchen, unter die Lupe zu nehmen, zu sehen, welche Gedanken kommen da eigentlich ständig wieder und wie sehr glaube ich diesen Gedanken und welche Emotionen habe ich damit die ganze Zeit, dann werden wir uns unserer selbst immer mehr bewusst. Man kann sagen, wir heben diese unterbewussten Muster, Denkmuster an die Oberfläche unseres Bewusstseins und dann erst können wir sie ändern. Wir können ja nur Muster verändern, die uns bewusst sind. Wenn etwas unter dem Radar läuft, dann können wir es ja gar nicht wahrnehmen, dann können wir darauf auch nicht zugreifen und diese Muster auch nicht verändern.
Da sind wir bei dem, dass man sagt, jede Veränderung beginnt im Inneren, bei unseren Gedanken. Und jetzt schauen wir uns das aber bitte genauer an, also das mit der Meditation. Weil ich meditiere seit circa 4 Jahren, aber noch immer auf einer sehr Anfängerbasis. Ja. Das sind so im Schnitt 10 Minuten am Tag, ist wahrscheinlich viel zu wenig. Aber in den 10 Minuten, wo ich sitze, da ist mir natürlich klar, was ich denke, beziehungsweise da merke ich, wenn Gedanken kommen. Aber wie wirkt sich dieses Meditieren, oder ist das zu wenig, dann auf den Rest des Tages aus, wo ja die Gedanken erst wieder unbewusst sind?
Nun ja, also was wir beim Meditieren ja generell trainieren, ist diese Fähigkeit, immer wieder mal mit dem Auge auch nach innen zu blicken, um im selbstreflektiven Sinn unsere Innenwelt auch immer wahrzunehmen, damit wir nicht komplett in den Tätigkeiten des Alltags versinken oder in unseren Emotionen versinken. Das bedeutet, können wir rausschneiden.
Das macht nichts. Wie gesagt, Erkältungszeit.
Genau.
Das passt schon.
Das bedeutet, dass wir letztlich, jetzt habe ich den Faden verloren,
wir sind beim Meditieren. Also ich habe gefragt quasi, genau, ob die 10 Minuten reichen, ob mir die was für den ganzen Tag dann auch bringen.
Genau. Also das, was wir beim Meditieren trainieren, ist unsere Präsenz, dass uns unsere Innenwelt mehr und mehr bewusst wird. Und das ist ein Effekt, der natürlich über den Zeitraum der Meditation hinaus weiterwirkt. Mhm. Also Beispiel, ich beschreibe ja sehr gern oder ich vergleiche gern das Meditieren mit Sport machen. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte gern mehr trainieren, er möchte ein bisschen fitter, muskulöser ausschauen, dann wissen wir, wenn wir für 10 Minuten ein paar Hanteln heben und uns nachher im Spiegel betrachten, ja, dann sind die Muskeln ein bisschen größer geworden, aber nicht dadurch, dass die Muskeln schon gewachsen sind, sondern sie sind ein bisschen besser durchblutet, aufgeschwollen und wir denken uns, wow, cool, ein toller Effekt, ja. Aber wenn wir dann eine halbe Stunde später nach dem Training wieder in den Spiegel schauen, werden wir so ausschauen wie vorher. Mhm. Wenn wir allerdings jetzt einige Wochen, bitte?
Leider habe ich gesagt.
Leider, ja. Aber wenn wir jetzt einige Wochen oder einige Monate trainieren, dann kommt es natürlich zu einem tatsächlichen Aufbau der Muskeln und dann schauen wir auch gesünder, fitter aus, auch wenn wir vielleicht jetzt gerade 2, 3 Tage nicht trainiert haben. Mhm. Und genauso ist es beim Meditieren auch. Mhm. Also gerade am Anfang merken wir oft auch die Ruhe im Geist, die sich durchs Meditieren einstellt, nur während der Meditation. Wenn wir das aber länger praktizieren, dann werden wir merken, dass wir auch untertags immer ruhiger werden, der Geist klarer wird, fokussierter Und das ist ja ein wesentlicher Aspekt der Meditation, warum wir das eigentlich machen.
Du gibst mir laufend so viele Stichworte, das ist herrlich. Das ruhiger werden, gerade wenn man zu meditieren beginnt, ist es ja eigentlich gar nicht so. Also da merkt man eigentlich von Ruhe noch sehr wenig. Mhm. Jetzt zwei Fragen an dich. Erstens einmal, wie bist du zur Meditation gekommen und wie ist es dir anfangs gegangen?
Ja, mir ist es am Anfang so gegangen, wie du es beschreibst. Und das mag vielleicht damit zu tun haben, dass ich so in einer ausgewaschenen Lebenskrise zu meditieren begonnen habe.
Erzähl uns das.
Ja, also der Hintergrund war der, dass ich habe mit jungen Jahren, mit 18 begonnen, Medizin zu studieren und habe dort im Studium gemerkt, dass es haben mir dort einige Sachen nicht gepasst und auch dieser Fokus beim Meditieren immer auf Krankheiten, auf die negativen Aspekte des Lebens oder des Menschseins, bin ich ein bisschen in so eine Negativspirale gekommen und habe auch so, ja, ich wollte eigentlich immer Arzt werden, seit ich klein war, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich mich in dieser Welt, mit diesen mechanischen, biomechanischen Hallen und in diesen klinischen Umfeld nicht so wirklich wohlfühl.
Und also mit dem, dass der Mensch auch so vermessen wird, dass eigentlich nur Zahlen sind.
Genau, und dass der Fokus nur auf den Körper ist. Und mich haben immer sehr die Geschichten hinter den Menschen interessiert. Und das hat mich immer sehr berührt. Und da war eigentlich wenig Raum, sondern hauptsächlich für Krankheiten und so weiter. Und dann, also meine hypochondrischen Tendenzen, die damals schon sehr wohl ausgeformt waren, die hat das Ganze beflügelt, dieser Fokus auf die Krankheiten. Ich habe mir dann selber immer mehr Angst gehabt vor eigenen Krankheiten und so weiter.
Oh mein Gott, ich kann das so nachvollziehen. Ja, entschuldige, dass ich jetzt schon wieder unterbreche, aber ich bin ja auch einer der größten Hypochonder, deswegen wahrscheinlich auch Gesundheitsjournalistin, ja. Aber auf das kommen wir dann auch noch zu sprechen, wie uns da die Meditation dann helfen kann. Aber erzähl weiter von dir.
Ja, aber wir haben ja alle unsere Eingangstore, warum wir uns mit gewissen Dingen beschäftigen. Ja,
und warum wir da sind, wo wir sind. Gell?
Genau. Und bei mir war das dann so, dass ich so ich habe das zumindest so interpretiert, ich habe das so erlebt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel oder irgendjemand von meinen geliebten Menschen eine Krankheit bekommt, irgendwann, aufgrund von irgendwelchen Umständen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt in diesen eben sehr klinischen oder kalten Krankenhäusern irgendeine medizinische Lösung, ein medizinisches Prozedere. Oder dann muss ich mich aber dorthin begeben, wo ich mich nicht wirklich wohlgefühlt habe. Oder es gibt keine Lösung, dann bin ich sozusagen dem Schicksal unterworfen und dieser Krankheit zu sterben. Und das hat mir unglaublich Angst gemacht. Und darum, das hat mich auf den Weg gebracht zu schauen, okay, was können wir Menschen selbst tun im Sinne der Selbstwirksamkeit, um selbst gesund zu bleiben, beziehungsweise im Krankheitsfall vielleicht auch gesund zu werden. Und darum habe ich eingangs erwähnt, ich glaube, es gibt drei wesentliche Säulen, die wir selbst in der Hand haben. Das ist die körperliche Bewegung, das ist unsere Ernährung und das ist der Geist. Und der Geist hat mich immer schon am meisten in den Bann gezogen. Und ich habe damals schon immer überlegt, ob ich nicht hätte Psychotherapeut werden sollen. Jetzt bin ich froh, dass ich beides bin. Also am Weg zum Psychotherapeuten und Mediziner, weil diese Kombination.
Du hast mir erzählt, du machst gerade die Ausbildung zum Psychotherapeuten auch.
Ja, genau. Aber ich finde diese Kombination so wesentlich und das führt mich auch dazu, dass wir leben in einer Zeit, wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Gesundheit, unser Leben positiv beeinflussen können. Und ich bin da kein Radikaler, der sagt, es ist nur der Geist, der dich heilt oder nur die Ernährung, die dich irgendwie heilen wird, sondern ich denke mir, es ist bei jedem Menschen die Frage zu stellen, was braucht dieser Mensch jetzt gerade als nächsten Schritt oder was ist der effektivste? Und ziehen wir doch alle Register, die wir haben oder zumindest einige von denen. Und da war für mich der Geist immer so wesentlich und dann habe ich begonnen, eben diesen Geist zu erforschen, dass das Potenzial unseres Geistes zu erforschen, inwiefern kann unser Geist unser Leben positiv prägen, verändern, wie kann aber auch unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Und da habe ich begonnen zu meditieren.
Und wie ist es dir anfangs gegangen mit der Meditation? Genau. Und du bist aber dann auch dabei geblieben. Vielleicht gib unseren Hörern ein paar Tipps, die jetzt auch zu meditieren beginnen wollen. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch ganz kurz auf Peter Beer verweisen. Der war schon einmal hier im Podcast zu Gast. Wir haben über Meditation gesprochen. Ein großer Achtsamkeitslehrer eigentlich aus Deutschland und mit dem arbeitest du ja zusammen. Er hat damals gesagt, meditieren lernen kann jeder und hat eben da auch so einfache Tipps gegeben. Vielleicht erzähl ein bisschen von eurer Zusammenarbeit und gib uns auch Tipps, was wäre so der erste Schritt, wenn ich mit dem Meditieren beginne und wenn ich merke, ja, eigentlich ist da gar nichts ruhig, dass ich trotzdem dabei bleiben kann.
Ja, also Genau, den Peter Behr habe ich eben kennengelernt über die Achtsamkeitsakademie Deutschlands. Also ganz konkret war eine Seminarteilnehmerin einmal bei mir im Seminar, weil ich unterrichte auch für die Achtsamkeitsakademie Wien. Und ja, diese Seminarteilnehmerin hat nachher dann begonnen, mit Peter Behr zusammenzuarbeiten, auch die Akademie mit aufzuziehen und hat mich dann wieder gefragt, ob ich nicht für die Akademie in Deutschland mitarbeiten möchte, dort eben als Coach und auch Online-Kurse zu machen und so weiter. Genau, so hat diese Zusammenarbeit begonnen und jetzt sehen wir uns immer wieder mal ein paar Mal im Jahr und haben immer einen sehr regen Austausch, genau.
Ja, ist ja auch ein ganz sympathischer und auch so ein authentischer Achtsamkeitslehrer, der eben auch selbst durch schwere Krisen gegangen ist und eben da jetzt ist, wo er ist. Also wie gesagt, zum Nachhören gerne die Folge auch mit Peter Behr über Meditation hören. Was würdest du
genau,
sagen,
du hast vorher gefragt, was sind die Schwierigkeiten? Also ich habe damals dadurch, dass ich wirklich in einer Lebenskrise, auch in einer Depression, in einer ziemlich, ziemlich intensiven Depression damals war, in dieser Krise mit der Medizin oder mit meinem Leben im Allgemeinen.
Klassische Sinnkrise eigentlich.
Das war wie eine Sinnkrise und da habe ich begonnen zu meditieren, eigentlich so am Gipfel dieser Krise. Und man kann sich vorstellen, wenn man das tut und in so einer Situation den Blick nach innen wendet, dann ist das natürlich keine angenehme Sache. Aber irgendwie habe ich die Ursache für meine Krise in meinem Geist vermutet und sie auch dort gefunden. Und wie ich begonnen habe zu meditieren und meine Gedanken und Emotionen versucht habe zu ordnen, unter die Lupe zu nehmen, da habe ich gemerkt, wie viele negative Gedanken und Emotionen eigentlich da sind. Und natürlich war das schwierig. Also ich kann mich erinnern, ich war damals so ehrgeizig, weil ich habe instinktiv einfach gespürt, dass da ein unglaubliches Potenzial ist, wenn ich diesen Geist einmal managen kann und zur Ruhe bringen kann, dann kann ich wieder zu mir finden. Zu mir bedeutet zu den Dingen, die mich begeistern, die mich ausmachen, sozusagen zu meiner Essenz, das, was überbleibt, wenn alle diese Gedanken sich einmal beruhigen. Aber da bin ich am Anfang oft 2 Stunden in der Früh gesessen, jeden Tag, wochenlang. Und manchmal bin ich nach 2 Stunden aufgestanden und habe gemerkt, ich konnte jetzt die ganzen 2 Stunden meinen Geist nicht beruhigen. Aber ich war, glaube ich, ehrgeizig genug und auch verzweifelt genug, dran zu bleiben.
Und hat dich das dann aus deiner Krise gerettet?
Es waren auch wieder mehrere Dinge. Ich habe dann selber auch eine Psychotherapie gemacht und so weiter. Aber natürlich dieses Training an mir selbst, das bleibt einem nicht aus. Dass man sich selbst mit dem eigenen Geist hinsetzt und beginnt, diese Gedanken zu ordnen und in eine positive Richtung zu lenken. Und das ist gerade am Anfang oft so schwierig, weil man kann sich das so vorstellen. Stell dir mal vor, unser Bewusstsein ist wie so eine Flamme des Bewusstseins. Und wenn Gedanken und Emotionen auftauchen, und das tun sie ja ständig, dann ziehen diese Gedanken und Emotionen diese Flamme so an sich saugen und wir verweben uns in diesen Gedanken. Also Gedanken und Gefühle haben so etwas wie eine magnetische Wirkung auf unser Bewusstsein. Und wenn wir nicht präsent sind, das heißt diese Wachsamkeit nicht trainiert haben, dann versinkt unsere Aufmerksamkeit sehr leicht in diesem Gedankenstrom. Und dann sind wir in diesen Gedanken drinnen, sprich wir sind mit ihnen identifiziert und dann sind wir eigentlich dazu verdattert, diesen Gedanken und Emotionen nachzugeben beziehungsweise sie für wahr zu halten.
Dann glauben wir, was wir denken.
Wir glauben, was wir denken. Mhm. Ja. Und dann glauben wir, okay, ich mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit, mit meiner erdachten Zukunft, das ist die Realität. Aber beim Meditieren lernen wir, unsere Aufmerksamkeit wieder zu lösen von diesen Gedanken und diese wichtige Erkenntnis zu machen, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin noch nicht meine Geschichte, ich bin nicht meine Emotionen. Sie tauchen am Horizont meines Geistes auf und ich habe, wenn ich es trainiert habe, die Möglichkeit, Gedanken, die destruktiv sind, die mich nicht weiterbringen, wahrzunehmen und vorbeiziehen zu lassen. Und jene Gedanken und Gefühle, die positiv sind, denen kann ich meine Aufmerksamkeit auch bewusst schenken, um sie zu vermehren. Und so können wir lernen, uns mehr und mehr von destruktiven Gedanken und Emotionen zu dissoziieren, zu distanzieren. Und dadurch werden sie immer schwächer und immer schwächer mit der Zeit und positive Gedanken konstruktiver zu fördern. Und ja, dadurch werden dann natürlich auch mehr, weil die in uns aus Netzwerken in unserem Gehirn kommen und wir stärken dann diese Netzwerke.
Also wenn man dir jetzt so zuhört, könnte man sagen, du programmierst mit Meditation eigentlich dein Gehirn neu und das ist eigentlich dann die Basis für die Zukunft nach unseren Wünschen, oder?
So kann man das sagen. Man kann sagen, du wirst zum Architekten deines Gehirns. Du beginnst diesen psychischen Wohnraum, kannst ihn umbauen, Aber erst wenn du dieses Werkzeug hast, einen gewissen Abstand zwischen dir und den Gedanken zu haben. Weil er auch hier tätig war in Wien, Viktor Frankl hat das so toll formuliert, wie er gesagt hat, es gibt zwischen Reiz und Reaktion einen Raum, also der Reiz wäre in dem Fall die Gedanken, die Emotionen und meine Reaktion darauf. Und das bedeutet, wenn wir beginnen, unsere Gedanken und Gefühle zu beobachten und präsent mit ihnen zu sein, dann entsteht ein Raum zwischen uns, dem Beobachter, der Beobachterin und den Gedanken dort drüben. Und aus diesem Raum sozusagen entsteht erst der freie Wille, der uns ermöglicht zu entscheiden, folge ich diesem Gedanken oder lasse ich ihn lieber vorüberziehen. Und erst wenn ich diesen Raum habe und diesen freien Willen, dann habe ich das Werkzeug in der Hand, sozusagen mein Gehirn, wie du sagst, umzubauen oder meinen Geist in eine positive Richtung zu ändern.
Und das ist dann eigentlich genau das, was man die Befreiung des Geistes nennt, oder?
Genau.
Genau. Wie oft und wie lange meditierst du jetzt?
Ich glaube, ich habe es jeden Tag am Schirm. Ich gebe offen zu, dass ich es nicht jeden Tag schaffe, aber ich schätze mal, dass ich so zwischen 250 bis, ja, sagen wir mal 250 Mal im Jahr, Tage im Jahr, es täglich schaffe. Und dann meditiere ich zwischen einer halben und einer Stunde in der Früh. Ich mache das immer gleich in der Früh. Das ist für mich der ideale Start, um meinen Geist auf das auszurichten, wie ich heute diesem Tag begegnen möchte.
Ja, das verstehe ich gut. Hast du auch das Gefühl, dass Tage, an denen man meditiert, dass die tatsächlich anders verlaufen?
Ja, definitiv.
Ja, das sehe ich auch so. Ich wollte an dieser Stelle auch noch einmal einhaken. Kennst du auch Professor Peter Riedl? Sagt er da was? Der war auch hier im Podcast zu Gast.
Ist ein Arzt, ein Kollege, der sich mit Musikern viel beschäftigt?
Nein, er hat die Urania, also das Radiologiezentrum aufgebaut. Er ist ja schon, ich glaube, um die 80, ja. Und eben auch ein großer Meditationslehrer. Und auch dazu gibt es eine Folge, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hört dich auch das an. Ihm geht es auch um die Befreiung des Geistes eben. Mhm. Und wie du das jetzt so schön eben beschrieben hast, dass wenn mir die Gedanken bewusst sind, dass ich dann erst entscheiden kann, wie ich reagiere. Ich kann dann immer noch sagen, die schauen, nein, ich will das nicht und sachlich argumentieren, aber ich lasse mich nicht mitreißen und bin dann super wütend und schrei unkontrolliert. Sondern es ist immer, ich weiß quasi, was ich tue. Oder ich kann mich auch dazu entscheiden, gar nichts zu sagen. Also wenn mich jetzt zum Beispiel etwas ärgert. Ja, er sagt, ich muss mir bewusst sein, dass der Ärger in mir entstanden ist und was ich dann tue oder wie ich darauf reagiere, das wird mir dann eben erst bewusst.
Ja, genau. Und du sprichst was Wichtiges an. Es geht darum, dass die Wahl zu haben. Es bedeutet ja nicht, dass wir nicht manchmal auch wütend reagieren. Es gibt auch Kontexte, wo eine wirklich vehemente Reaktion auch wichtig ist. Aber es geht darum, dass wir mehr und mehr die Wahl haben, um zu entscheiden, ist diese Reaktion jetzt eigentlich die konstruktivste, die sinnvollste? Muss ich da jetzt reagieren so oder kann ich es auch einmal sein lassen? Und dadurch entwickeln wir unglaubliche Freiräume, was natürlich auch im Umgang mit anderen Menschen, gerade was Konflikte angeht oder einfach einen friedlicheren Umgang mit uns, aber auch mit unserem Umfeld natürlich total befördern kann.
Genau. Und so befreiend ist ja auch diese Erkenntnis, dass eben Gedanken keine gegebenen Wahrheiten sind, wie du das in deinem Buch auch so schön sagst. Das sind einfach Regungen des Geistes, Produkte des Gehirns, aber ob ich sie glaube oder nicht.
Genau, es sind Angebote.
Es sind Angebote.
Und ich glaube, manche Angebote sind nicht sehr einladend und manche schon. Ich glaube, was wesentlich zu entscheiden ist oder zu erkennen ist, dass wir Menschen können ja nur zu einem bestimmten oder kleinen Teil sogar nur entscheiden, welche Gedanken in unserem Geiste auftauchen. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu mir sagst, denk nicht an den berühmten rosa Elefanten, kann ich gar nicht anders, an ihn zu denken, ja. Weil mein Gehirn hört dieses Wort und beginnt das zu verarbeiten, der Gedanke taucht auf. Aber natürlich kannst du auch sagen, ich denke jetzt bewusst an den schönsten Moment meines letzten Urlaubes. Wir haben schon eine gewisse Wahl, welche Gedanken wir haben, aber es geht gar nicht darum, so sehr, welche Gedanken und Emotionen im Geiste auftauchen, sondern ob wir ihnen Glauben schenken oder nicht. Das ist das Wesentliche. Denn wir haben, jeder von uns hat jeden Tag etliche, viele negative, ängstliche, Sorgen getragene Gedanken. Dass sie da sind, ist noch kein Problem. Wenn wir ihnen Glauben schenken, dann geben wir ihnen Energie und dann werden diese Gedanken unsere Wahrnehmung, aber auch unsere Entscheidungen prägen und führen dazu wesentlich, also tragen wesentlich dazu bei, wie unser Leben verläuft.
Jetzt, das finde ich ja immer so ein bisschen schwierige Gratwanderung. Wenn wir jetzt ein unangenehmes Gefühl spüren, sei es jetzt Angst, Trauer, Zorn, Wut, das will ich ja weghaben. Ich soll sie aber einerseits zulassen und annehmen, andererseits soll ich mich jetzt nicht in sie reinziehen lassen oder das womöglich auch glauben, was sie mir da vermitteln. Diese Gratwanderung zu schaffen, das ist aber nicht leicht.
Nein, das ist nicht leicht und das ist was ganz Wesentliches, was du ansprichst, weil wir haben üblicherweise zwei übliche Reaktionsmuster, wie wir mit negativen Gefühlen umgehen. Jetzt sagen wir mal, da kommt eine Wut. Die erste Möglichkeit wäre, diese Wut einfach, also in dieser Wut zu versinken, reinzuspringen sozusagen und diese Wut auszuagieren. Wenn wir eine Wut ausagieren, und gehen wir mal davon aus, wir sind nicht allein im Wald, sondern wir sind in einem Umfeld, dann wird unser wütendes Ausagieren wahrscheinlich zu einer Reaktion unseres Umfelds führen, das ähnlich wütend oder defensiv sein wird. Das wird in uns vielleicht die nächste negative Emotion auslösen und damit sozusagen verlängern wir eigentlich diese negative Emotion, wenn wir es blind ausagieren. Die zweite Option wäre zu sagen, ah, da kommt diese Wut, die darf nicht sein, man darf nicht wütend sein, ich verdränge die. Gefühle, die wir verdrängen, bleiben trotzdem in unserem System, die wabern sozusagen unter der Oberfläche weiter, ein bisschen wie ein Vulkan, der nicht ausbricht. Mhm. Und hat natürlich auch Auswirkungen auf den Körper. Du hast vorher den Blutdruck angesprochen. Manchmal sind solche unterdrückten Gefühle auch Ursache für ein körperliches Symptom. Und die dritte Option wäre jetzt zu sagen, okay, ich verdränge es nicht, ich agiere es aber auch nicht blind aus, ich spüre diese Emotion hochkommen, nehme wahr, wo sie im Körper da ist, halte aber diese Flamme der Präsenz aufrecht, dass ich es da sein lasse, ohne mich in diesen magnetischen Sog hineinziehen zu lassen. Ich nehme es wahr, nehme ein paar bewusste Atemzüge und lasse es einfach da sein. Und dann können wir erkennen, dass so gut wie jede Emotion nach einigen Sekunden beginnt, sich wieder aufzulösen und leichter zu werden.
Das finde ich nämlich so spannend. Diese Gefühle, die wir nicht haben wollen, die bleiben nicht für immer. Die gehen einfach wieder weg. Egal ob Schmerz, ob Wut, ob Angst. Das heißt, man lässt sie einfach da, bis sie von selbst wieder verschwinden, oder?
Man lässt sie da sein, aber ich möchte schon etwas sagen, vielleicht für manche Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sagen, ja, wenn ich meine Panikattacke oder wenn ich eine starke Angst habe, die zuzulassen, mhm, da wird's immer schlimmer. Ja? Mhm. Man muss schon sagen, je stärker eine Emotion ist, desto höher ist diese magnetische Sogwirkung auf unser Bewusstsein und desto mehr braucht es auch und desto höher muss auch sozusagen die Flamme unseres Gewahrseins sein, um mit diesem Gefühl präsent bleiben zu können, ohne darin zu versinken. Und das muss man in der Regel trainieren. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, wo man sagt, ja, it's simple, but not easy.
Ja.
Also das Grundprinzip ist ja einfach zu sagen, hey, lass es einfach da sein. Ja, spüre im Körper, mein Gott, nein, es ist nur eine Empfindung. Mhm. Ja, aber gut, so eine Empfindung kann so intensiv sein, dass sie unser ganzes Gewahrsein bindet und wir dann drinnen an diesem Gefühl verzweifeln.
Ein sehr guter und wichtiger Einwand, ja, auf jeden Fall. Und das üben wir eben in der Meditation. Ich möchte auf die einmal noch kommen, weil Meditation ermöglicht uns ja auch tiefe Einsichten, so quasi in das, was unsere Seele will. Das geht jetzt ein bisschen auch um die Intuition. Mhm. Wie ist das möglich?
Also meiner Erfahrung nach haben wir ja so mehrere Instanzen in uns oder in unserem Geiste oder in unserem Wesen. Da gibt es einmal den rationalen Verstand mit seinen meistens sehr lauten und dominanten Gedanken. Und dann gibt es so etwas wie unsere Herzensstimme oder unsere Intuition, wie du auch sagst, die uns auf eine ganz andere Weise durchs Leben leitet, nämlich nicht durch Analyse, sondern die uns einfach über innere Impulse zeigt, wo es als nächster hingehen soll. Ich weiß nicht, ob du solche Erfahrungen schon gemacht hast, wo du sagst, intuitiv, ich habe gewusst, ich habe zwar nicht verstanden, ich weiß nicht warum, es macht überhaupt keinen Sinn, diesen Weg einzuschlagen.
Doch, genau. Ich hatte
aber
das,
ich spüre es. Ja?
Genau. Und das macht fast ein bisschen, ist fast ein bisschen unheimlich. Mhm. Ja? Ich habe aber auch gelesen, ich glaube, Oprah Winfrey ist ja eine, die sich ganz stark auf ihr Bauchgefühl, auf ihre Intuition, auf diesen ersten Eindruck oft verlässt. Und die ist ja auch sehr, sehr, ich finde, jetzt geht es dann fast schon ein bisschen ins Spirituelle, weil das ist ja wirklich nicht erklärbar, warum man oft mit dieser Intuition auch so richtig liegt. Und da wollte ich eben noch einmal nachfragen, mit Meditation kann ich auch die Intuition schärfen, oder?
Ich kann meinen Blick auf diese intuitiven Impulse schärfen, weil meine Erfahrung ist, dass die Intuition, die ist zwar kristallklar und sie sagt uns entweder Ja oder Nein zu einer Sache oder sie schweigt, dann ist aus meiner Sicht der Moment für eine Entscheidung noch nicht gekommen. Aber so klar diese Stimme ist, sie ist sehr viel subtiler und sie ist sehr viel leiser als unser denkender Verstand. Also unsere Gedanken, unsere analytischen Gedanken sind ja in unserer Wahrnehmung so präsent. Wir schulen sie ja auch immerhin. Wie lange ist jetzt Schulpflicht? 12 Jahre? Ja, und danach noch immer. Das heißt, unser üblicher Funktionsmodus im Alltag ist ja, dass wir diese Gedanken immer sehr präsent haben.
Alles zerdenken eigentlich
genau,
fast, ja.
Genau. Und das heißt, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit bei unserem denkenden Verstand. Und wenn wir jetzt durch die Meditation unsere Aufmerksamkeit herauslösen aus diesen Gedanken, dieses Gedankenkarussell beruhigen, es leiser wird, dann können wir diese inneren Impulse, diese intuitive Stimme einfach wieder besser wahrnehmen. Insofern schärft sich der Blick auf diese so wertvolle Instanz, die, wo ich auch nur sagen kann, ja, für mich hat sie eine spirituelle Komponente, weil sie manchmal uns zu Dingen rät, wie als würde sie wissen, was für uns Gutes in der Zukunft liegt, wenn wir diesen Weg einschlagen. Also sie lenkt uns oft in eine Richtung, ohne dass wir aufgrund unserer vergangenen Erfahrungen erklären oder sagen könnten, warum sie uns dazu rät. Aber
genau.
Wir können lernen, auf diese Stimme zu vertrauen.
Ja, und es ist auch so befreiend, dieser Stimme vertrauen zu dürfen.
Vertrauen zu dürfen, ja.
Hast du Erfahrungen damit gemacht? Vertraust du deiner inneren Stimme? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Ja, ich wäre es, glaube ich, zu viel, wenn ich sage, ich vertraue immer. Ich bin auch ein Freund davon zu sagen, okay, schauen wir das einmal an und hinterfragt das auch kritisch. Aber das kann natürlich auch Wege verlängern, ja, und geben mir vielleicht manchmal Umwege. Also zum Beispiel, wie ich mein Studium beendet habe, hab ich so mir überlegt, wo ich meinen Turnus mache. Und da war zum Beispiel, da war so eine Idee, nach Linz zu gehen. Hab dort mal gehört, da soll der Turnus nicht so schlecht sein. Und ich hätte eigentlich bei mir in Mödling, wo ich wohne, der hätte im Krankenhaus beginnen können. Ich hätte in Wien, ich hätte so viele Optionen gehabt. Aber meine Intuition hat mir immer gesagt, geh nach Oberösterreich, mach das. Geh dorthin. Dann habe ich mit Freunden aus meinem oder Familie aus dem Umfeld gesprochen. Und du kennst ja diesen alten Spruch vielleicht, in Linz, da stinkt's, hat es früher immer noch geheißen. Und Linz.
Ja, aber ich mag Linz auch
ich
total
Linz
gern.
Extrem gern. Hat sich auf die letzten 20 Jahre unglaublich positiv
Find
entwickelt.
Finde ich auch, ja.
Ich kannte es zwar vorher nicht, aber von den Erzählungen. Das heißt, ich hatte eigentlich lauter eher negative Rückmeldungen. Das heißt, mein Verstand hätte eigentlich gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dorthin zu gehen. Mhm. Meine Intuition hat mir gesagt, mach das. Und ich hatte dort eine der besten Zeiten in meinem Leben. Es hat sich absolut bewahrheitet und da kann ich einige Beispiele aufzählen, aber so in die Richtung geht das. Ich glaube, das, was für viele schwierig ist, das Konzept, naja, du hast vorher gesagt, oft der erste Eindruck, auf den muss man hören. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil natürlich unser Gehirn ist so fasziniert aufgebaut, dass es Muster erkennt. Jetzt Beispiel, stell dir mal vor, du hast mit irgendeinem Mensch eine ganz schlimme Erfahrung gemacht. Und dann gehst du in einen Raum und siehst einen Menschen und dein Gehirn erkennt gewisse Muster an diesem Menschen. Der hat vielleicht einen ähnlichen Haaransatz, eine ähnliche Körperhaltung. Und sofort erkennt das Gehirn und warnt dich, diesem Menschen nicht zu nahe zu kommen, weil das könnte wieder nach hinten losgehen. Und dann ist oft der erste Eindruck sehr negativ, obwohl eigentlich dieser Mensch vielleicht unglaublich nett ist. Und
ich,
für dein
ich
Leben
weiß,
gut.
Was du
das
meinst.
Heißt, da muss
ja.
man schon ein bisschen, es ist schwierig, das wirklich zu erklären. Ja, man muss damit einfach Erfahrungen machen, darum hinterfrage ich auch dieses Bauchgefühl immer wieder ein bisschen. Aber wenn diese inneren Impulse, die dich in eine Richtung im Leben lenken wollen, konstant bleiben und die immer zu dem Gleichen raten, egal was im Außen passiert, dann ist meine Erfahrung, dann kannst du darauf vertrauen, dass dein Herz schon weiß, wohin es geht.
Ja, ist auch hier eine schwierige Gratwanderung. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, weil du ja das gesagt hast so schön, wir sind der Architekt unserer Zukunft. Das fasziniert mich wirklich sehr. Was können wir tun, wenn wir in immer wieder ähnliche oder vielleicht sogar die gleichen Problemsituationen schlittern? Also wenn ich zum Beispiel dieselben negativen Gedanken immer wieder habe oder Konflikte in Beziehungen, was wäre da der erste Schritt, dass ich sage, so, ich würde das nicht mehr, ich will da jetzt was Neues schaffen. Wie gehen wir das an?
Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, eine ganz einfache Möglichkeit ohne Meditation wäre zum Beispiel, sein nächstes Umfeld zu befragen. Wie siehst denn du das? Ich komme immer wieder in die gleichen Dinge, weil so eine Außenperspektive, die kann oft sehr hilfreich sein und Wege abkürzen.
Ja. Also einfach einen Freund fragen oder eine Freundin.
Einmal zu schauen, wie siehst du, ich komme da immer in das Gleiche. Erkennst du da bei mir irgendwelche Muster? Weil man manchmal von außen Dinge leichter erkennt wie selbst. Und dann kann man natürlich schon selbst einmal hinschauen, weil wenn immer wieder die gleichen Themen aufkommen, dann ist es gut, finde ich, so ein Muster auf den vier Ebenen unseres Menschseins zu explorieren. Und was sind diese vier Ebenen? Die uns ausmachen, diese vier Ebenen sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Körper und unser Verhalten. Und wenn du jetzt irgendein, weiß nicht, welches Beispiel dir durch den Kopf geht, aber wenn du jetzt immer das gleiche Problem hast, dann ist es zum Beispiel sehr hilfreich, sich eine dieser Situationen einmal vor Augen zu führen.
Also nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ich lasse mir immer zu viel auf. Ich tue mir, glaube ich, schwer beim Nein sagen, ich mache und mache und mache und bis ich dann irgendwann merke, es ist zu viel. Und das ist ein Muster, das ist schon sehr lang so.
Ja, wunderbar. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man sich hinsetzen kann und sagt, okay, jetzt schaue ich mir die letzte Situation an, wo ich eigentlich die ganze Zeit gesagt habe, ja, mache ich. In welchem Kontext war das? Wer war mir da gegenüber? Wie habe ich in dem Moment gedacht? Welche Gefühle habe ich da? Wie verhalte ich mich da?
Darf ich kurz unterbrechen, weil das Erschwerende hier ist, dass ich das gern tue. Es ist nicht so, dass ich mir denke, ich würde es eigentlich gar nicht tun, sondern dass es mir macht das alles wahnsinnig Spaß. Ja? Es ist nur in Summe oft zu viel.
Ja, genau.
Und das macht es so schwer, weil wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich, glaube ich, eher Nein sagen. Ja.
Das ist klar, ja, dann geht's schon darum zu erkennen, wo ist denn dieser Kipping Point, wo man sagt, okay, da wird dann der wenn es nur Spaß machen würde, dann würdest du es ja gar nicht anführen als Beispiel. Es kommt irgendwann ein Punkt, wo es dann zu viel ist.
Genau.
Und diesen Punkt zu untersuchen, was passiert da genau und wie kann ich in Zukunft das verhindern? Mit welcher Strategie kann ich in Zukunft frühzeitig Nein sagen? Ja, also eigentlich geht's auch ums Gleiche, um das selbstreflektive Hinschauen. Wie verhalte ich mich da, wie denke ich und welche Gedanken oder Gefühle oder Verhaltensweisen wären anstatt wünschenswert? Wie würde das jemand machen, den ich bewundere, der ein super Maß findet zwischen Ja sagen und Nein sagen?
Ah, ja? Das sind wir wieder bei den Role Models.
Ja, das ist eine wunderbare Möglichkeit. Ja.
Das hat die wunderbare Ida Stögerer auch in einer Podcast-Folge gesagt, dass das sehr hilfreich sein kann. Wie würde der oder die agieren in so einer Situation? Mhm. Also von dem hältst du auch viel.
Ja, von dem halte ich viel, wenn wir selbst nicht auf die Idee kommen. Oft reicht es, wenn wir uns wirklich so ein Muster selbst ansehen, dann wird es oft schon ganz automatisch klar, wo wir da vielleicht zu weit gehen oder was auch immer das Thema ist. Oder welcher Gedanke da ist und wenn uns oder welcher Gedanke hilfreich wäre. Wenn wir vermerken, ich wüsste aber nicht, wie ich sonst tun soll, wenn ich selbst nicht auf den Gedanken komme, ist es gut, sich ein Role Model zu nehmen, wo man das, wie würde der in der Situation denken? Und wir Menschen haben vermutlich auch aufgrund von Spiegelneuronen und Co. diese Möglichkeit dieser repräsentativen Wahrnehmung. Das heißt, dass wir...
Das, ja.
Bitte?
Das heißt was? Ich wollte nachfragen, ja.
Das heißt, dass wir uns vorstellen können, antizipieren können, wenn dieser Mensch sich so und so verhält, was hat der vermutlich für Gedanken? Oder erkennen können, wie der sich fühlt und das quasi imitieren können. Ja, also das heißt, dieses fake it till you make it geht ja auch in diese Richtung, dass wir uns hineinversetzen in andere Menschen, das können wir auch, wenn wir empathisch sind, um mit diesem Bild, dieses Role Models, auf ein neues Gedankengut zu kommen, neue Gedanken erstmals in uns wahrzunehmen, die auf uns wirken zu lassen, dann auch nachzufühlen, wie fühlt sich das an, wenn ich so denke, wie würde ich mich dann verhalten, und dadurch beginnen wir schon im Geiste das durchzuspielen und bilden schon den Beginn eines Netzwerkes, das wir dann später auch abrufen können.
Sehr, sehr spannend. Das heißt, ich mache da so quasi mentales Muskeltraining, also quasi
genau.
ich schlüpfe da in eine andere Rolle. Hat aber alles, das ist mir auch vielleicht wichtig zu sagen, nichts mit diesem positiven Denken zu tun, im Sinn von, ich muss jetzt alles gut finden, damit alles gut wird. Und ich glaube, da müssen wir auch noch einmal vielleicht eine kleine Unterscheidung machen, weil manche Sachen muss man eben auch annehmen, die jetzt nicht okay sind.
Absolut.
Warum ich das überhaupt erwähne, ist das, weil du hast es auch in deinem Buch so schön erwähnt, dieses, wenn man sich zum Beispiel auf einen Parkplatz wünscht, dann passiert's. Das hängt ja auch so ein bisschen mit dieser Intuition zusammen, man kann sich's nicht genau erklären. Und manchmal kann es auch passieren, dass dann oft genau das geschieht, wovor wir uns am meisten fürchten, was wir ja genau nicht wollen. Wie kann man sich das erklären?
Naja, es gibt ja diesen Satz, wo man sagt, Energy flows where your attention goes, also deine Aufmerksamkeit. Du gibst dem Energie, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst. Und da ist schon ganz, also sehr viel Wahres dran, weil wir müssen uns vor Augen führen, ich bringe das ja auch in meinem Buch, dieses klassische Beispiel mit dem roten Auto. Ja, also du stellst dir jetzt vor, du kaufst dir ein rotes Auto und überlegst da erstmals in deinem Leben, ah, vielleicht kaufe ich mir diesmal ein rotes Auto. Und dann wirst du mit diesem Gedanken schwanger, wie man so schön sagt, und du denkst über das nach und hast immer wieder das rote Auto vor dir. Und am nächsten Tag fährst du auf die Straße und siehst überall rote Autos. Mhm. Oder man hat einen neuen Partner, der hat ein ganz bestimmtes Automodell, das hattest du vorher noch nie gesehen, und in dem Moment auf einmal siehst du überall auf den Straßen dieses Automodell. Nun, das hat damit zu tun, dass wir unglaublich viele Eindrücke wahrnehmen in jeder Sekunde unseres Lebens und unser Gehirn den absoluten Großteil dieser Informationen herausfiltert, um nur einen kleinen Teil in unser Bewusstsein kommen zu lassen, der für uns relevant ist. Wie gesagt, wir haben nur eine relativ kleine Wahrnehmungskapazität. Das heißt, unser Gehirn filtert das meiste heraus. Nun, in dem Moment, wo wir irgendeinem Thema, sagen wir es ein rotes Auto, eine emotionale Bedeutung geben, öffnet sich der Filter der Wahrnehmung für diese Information und auf einmal sehen wir rote Autos, die wir vorher nicht gesehen haben. Oder dann bringe ich auch dieses Beispiel, wenn jetzt jemand sein erstes Kind bekommt und sich über Babynahrung Gedanken macht, geht zum Supermarkt und sieht überall lauter Hip-Gläser. Ja,
man kennt das Beispiel genau, ja, aus dem, wenn man schwanger werden möchte, sieht man auf einmal lauter Schwangere. Also das, genau. Das stimmt wirklich, kann ich auch bestätigen, während sie mir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr auffallen würden. Ja.
Genau, und das ist aber insofern wesentlich, weil die Dinge, die wir bewusst wahrnehmen aus der Welt, über die machen wir uns auch Gedanken und die prägen natürlich auch unsere Entscheidungen. Wir treffen unsere Entscheidungen aufgrund von Informationen, die wir bekommen. Und darum ist es so wichtig, wo wir im Leben die Aufmerksamkeit hinlenken. Also wenn wir die innere Haltung haben, zum Beispiel, dass die Menschen eigentlich in ihrem Kern liebevolle und tolle Wesen sind und mit dieser inneren Haltung in die Welt hinausgehen und die Menschen, unsere Mitmenschen daraus betrachten, dann werden wir diese Mitmenschen viel positiver erleben. Wir werden auch viel offener auf sie zugehen. Wir werden andere Erfahrungen machen, wie wenn wir innerlich permanent den Gedanken glauben, dass Menschen eigentlich in Wahrheit schlecht sind, nur für ihren Vorteil aus sind und, kann man ewig weiterspinnen. Dann werden wir mit Argwohn in die Welt gehen und werden Menschen auch nicht so gut vertrauen. Wir werden andere Beziehungen leben und so weiter. Das meine ich, wenn ich sage, dass unsere Innenwelt wesentlich oder maßgeblich prägt, was wir im Außen erleben und wie wir auch im Außen agieren. Und darum ist unsere Innenwelt so ein zentraler Punkt.
Genau, das kommen wir immer wieder auf diesen Punkt, quasi wir sind die Architekten der Innenwelt und die zieht dann das im Außen an. Also zuerst muss ich mich innerlich ändern, um im Außen eben Erfolge zu haben oder ein gutes Leben zu haben. Das wünscht sich natürlich jeder. Jetzt ist die Zeit schon mehr als vorangeschritten. Ich möchte aber trotzdem einmal da noch nachhaken. Wann würdest du sagen, ist jetzt unsere geistige Ausrichtung von Erfolg gekrönt und wann nicht? Worauf kommt's an?
Ich glaube, das ist schwierig, weil wir zuerst definieren müssten, was Erfolg ist.
Naja, so dass ich sagen kann, oder dass ich, das ist natürlich wieder, was ist Glück, aber so dass ich das Gefühl habe, ich lebe das Leben, das zu mir passt, das ich mir irgendwie gewünscht habe, das ich mir vorgestellt habe. Okay, ich glaube, ja. Du bringst in deinem Buch ein Beispiel mit einer Wohnung, wo ich auf Wohnungssuche bin und ich stelle mir das irgendwie so vor. Welche Schritte braucht es, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel, um meine Traumwohnung zu finden?
Ja, also ich glaub, zunächst ist ein anderer Schritt noch vorher wesentlich, nämlich in Frage zu stellen, diese Traumwohnung, woher ist denn die Quelle dieses Wunsches? Entspringt dieser Wunsch irgendwie dem Ego oder einem Statusbedürfnis, wo ich glaube, nur wenn ich diese Wohnung habe, dann kann ich glücklich sein, oder ist es wirklich ein Herzenswunsch? Ja? Ich glaube nämlich, dass wenn wir uns in Ego-Wünschen verlaufen, nämlich deine Definition von Erfolg, nämlich glücklich zu sein, dass dieses Glück nicht eintreten wird. Ich glaube, es geht zunächst einmal darum zu erkennen, was sind denn meine Herzenswünsche? Und vielleicht darfst du eben zum Ende vom Gespräch noch ein bisschen spirituell werden. Jetzt kann man sagen, ich glaube, dass wir nicht nur unseren Geist, sprich das Produkt unseres Gehirns haben und unser Bewusstsein, sondern eben auch so eine Seele. Ja, gerade als Mediziner sagt man ja, wir bestehen aus Körper, Geist und Seele, aber die Seele wird gerne ein bisschen so immer unter den Teppich gekehrt,
ja, weil man damit wenig anfangen kann. Ja, weil es auch so gar nicht greifbar ist.
Es ist nicht
oder?
Greifbar, man kann es nicht messen, aber ich denke schon, dass man die Seele erkennen kann, und zwar woran. Ich bin da nicht bei einem endgültigen Erklärmodell angekommen, aber ich denke mir, dass man die Seele erkennen kann an den Dingen, die uns begeistern und wonach wir uns sehnen.
Oh, wie schön. Ja.
Und an den Dingen können wir erkennen, welche Erfahrungen unsere Seele gerne machen möchte in diesem Leben. Und da hilft uns zum Beispiel auch die Meditation, einmal alle diese Gedanken, die uns vielleicht suggerieren, du solltest da, du musst einen unbedingt dieses und diesen und jenen Beruf, du musst ungefähr so und so viel Geld verdienen, du musst Kinder haben, erwartet dir auch die Gesellschaft. Das kann natürlich ein Herzenswunsch sein, kann aber auch ein aufoktroyierter sein. Aber durch diese Gedanken einmal zu beruhigen und hinzuspüren, wonach sehne ich mich wirklich und wofür begeistere ich mich wirklich. Und dann den Weg dafür frei zu machen, sprich alle Glaubenssätze, die mich daran hindern würden, diesen Weg zu gehen, diese, wie wir vorher gesagt haben, ja, uns da unsere Aufmerksamkeit zu lösen, diese alten, destruktiven, mich behindernden Muster herunterzufahren und jene Gedanken zu fördern, die mich auf diesen Weg bringen. Und dann ist diese mentale Ausrichtung aus meiner Sicht von Erfolg gekrönt. Dann können wir die Dinge tun, für die wir uns begeistern und nach denen wir uns sehnen. Und das führt aus meiner Sicht auch zu einem erfüllenden Leben. Ein glückliches Leben ist immer, das wird auch oft überstrapaziert. Ja, ich meine zum Beispiel, ich liebe meinen Beruf, ich liebe es, Menschen zu begleiten und ihnen zu helfen. Aber natürlich die Geschichten, die mir Menschen täglich erzählen, die sind oft sehr, kann man sagen, ja, das macht ja nicht immer nur Spaß, wenn Menschen erzählen, was sie alles vielleicht für schlimme Dinge erlebt haben. Aber ihnen zu helfen, da freier zu werden, glücklicher zu werden, das ist einfach beseelend und erfüllend. Also nicht jede Tätigkeit muss glücklich machen in dem Sinn, aber eine Erfüllung kann man dadurch auf jeden Fall finden. Und aus meiner Sicht geht damit unglaublich viel Lebensglück einher. Das ist natürlich schon die Folge, ja.
Ich glaube, ich verstehe dich zu 100%, was du da meinst, kann da wirklich nur zustimmen und berührt mich auch sehr. Ich finde, es gibt jetzt fast kein schöneres Schlusswort. Ich möchte es auch dabei belassen. Ich hätte zwar noch ewig mit dir weiterreden können. Was bei mir hängen geblieben ist, ist, wir können unser Gehirn auf eine gewünschte Realität hinbahnen. Ja, und was ich so rausgehört habe, ist da eben, und du hast es auch gesagt, irgendwie Dankbarkeit, Vertrauen, so quasi in die Seele hineinspüren, auch Gelassenheit sind da die optimalen Bausteine dafür. Oh, ja, ich sage einfach Dr. Wolf-Dieter Nagel, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses wirklich höchst interessante und inspirierende Gespräch. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis bald und auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.